Als ich meiner Geliebten die verhaltenslernende Kälte überreichte, wir hatten uns gerade getrennt, hatte ich das Buch gewidmet dem kalten Engel, der über diesem Buch schwebt. Ja? Darauf sagte sie zu mir, aber das Buch hast du doch mit dem Hintern auf der Zentralheizung geschrieben. Ja. Diese ganze Legende vom Großinquisitor ist wie ein Papierschiffchen, was auf den Wellen großer Affekthandlungen im Roman daher schwimmt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kommt es denn, dass ausgerechnet diese 30 Seiten derartige Auswirkungen haben? Den Roman, den kennt doch fast keiner. Ja? Also, so schwer. Also, erstens ist er über 1000 Seiten und zweitens ist er so verschachtelt, dass man ihn schwer im Gedächtnis behält. Aber nur dieses kleine Papierschiffchen der Legende, das entfaltet solche unglaublich argumentative Kraft. Das war mir wirklich ein Rätsel. Die klugen Sätze sind alle so strohtrocken, aber sie brennen gut, ne?
Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Herbsttapes. Heute möchte ich euch in den Vortragssaal der Universitätsbibliothek mitnehmen, wo der Kulturwissenschaftler Helmut Lehten auf den Journalisten und Autor Jörg Margenau traf. Helmut Lehten zählt zu den Mitbegründern der Kulturwissenschaft in Deutschland. Werke wie die Verhaltenslehren der Kälte, gerade mit einem langen Nachwort neu aufgelegt, haben eine ganze intellektuellen Generation geprägt und erhalten in Kriegszeiten, wo der Habitus der Kälte wieder zur Ressource wird, eine ungeahnte Aktualität. Sein Buch »Der Sommer des Großinquisitors« über die Faszination des Bösen, kurz vor unserem Abend bei Rowohlt Berlin erschienen, ist ein meisterhafter Essay über Macht und Moral und ein aufregender Ritt durch die Literatur, Philosophie und Geschichte des 20. Jahrhunderts. Eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn war der Saal noch gähnend leer. Kurz vor 18 Uhr war kaum noch ein freier Platz zu finden. Als Jörg Margenau unseren Gast vorstellte, hätte man die berühmte Stecknadel fallen hören können.
Einen schönen guten Abend wünsche ich auch. Ich freue mich sehr, dass Sie zahlreich da sind und freue mich noch mehr, mit Helmut Lehten heute Abend sprechen zu dürfen über sein neues Buch. Als ich meinen Freunden und Bekannten davon berichtete, dass ich das heute tun würde, dann gab es meistens dieselbe Reaktion. Dann sagten die, ach, das ist doch der mit der Kälte. Und tatsächlich ist es so, dass die Verhaltenslehren der Kälte von Helmut Lehten 1994 erschienen sind, damals als Meisterwerk bezeichnet von Ulrich Raulf in der FAZ. Ein Buch ist, das weit über Fachkreise hinaus bekannt wurde und dessen Titel zur Formel sich verselbstständigt hat. Helmut Lehten ist seither der Mann, der aus der Kälte kommt und der schon damals eine Faszination zeigte für Leute wie Helmut Plessner, Carl Schmitt oder Ernst Jünger, die den Kältepol des Daseins repräsentieren und jetzt auch in seinem neuen Buch eine entscheidende Rolle spielen. Diese Kälte, um die es da geht, die hat was mit nietzscheanischer Mitleidlosigkeit zu tun, mit Distanziertheit als Haltung und war eben eine Verhaltenslehre. Das Buch ist jetzt in neuer Auflage erschienen, gerade in diesem Jahr, mit einem umfangreichen Nachwort zur Rezeptionsgeschichte. Helmut Lehten verstand es damals als eine Speerspitze gegen die verbreitete Betroffenheitskultur, hat, glaube ich, auch tatsächlich eine andere Haltung, eine etwas kühlere, sachlichere Haltung propagiert. Überhaupt misstraute er, so jedenfalls habe ich ihn gelesen, allem hermeneutischen Überschwang und dem verbreiteten menschlichen Bedürfnis, der Macht des Zufalls einen wärmenden Sinn entgegenzusetzen, als wäre der Lauf der Welt dann erträglicher. Rezeptionsgeschichte scheint ihn überhaupt zu interessieren als eine Ideengeschichte, nicht nur in eigener Sache wie in diesem Nachwort, sondern jetzt auch im Zusammenhang mit Dostojewskis Legende vom Großinquisitor. Das Buch ist jetzt 24 Jahre nach der Kältelehre erschienen. Seither, Ich nenne nur Der Schatten des Fotografen 2014, für den Helmut Lehten den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat, die Ben-Biografie Der Sound der Väter, die Autobiografie dann im Jahr 2020, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, mit einem Brecht-Zitat als Titel. Jetzt also der Sommer des Großinquisitors mit der Unterzeile über die Faszination des Bösen. Als ich das sah, den Titel, da dachte ich mir, aha, Helmut Lehten ist jetzt also von der Kälte auf der Wärmeseite des Lebens angelangt, im Sommer, im spanischen Sommer sogar, wo die Feuer der Inquisition brennen, also am Hitzepol doch eher. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn erstens schreibt er gleich zu Beginn, dass er sich in der Uckermark aufhielt, als er das Buch geschrieben hat. Und da sieht es mit den Sommern ja eher verhaltener aus. Und zweitens kommt der Sommer dann auch gar nicht mehr weiter vor. Und drittens ist die Frage, ob das Böse tatsächlich in der Hölle und mit Feuer zu assoziieren ist oder vielleicht doch eher mit Kälte. Aber zwischen diesen Polen, Wärme und Kälte, diesem Oszillieren dazwischen, siedelte sich auch Helmut Lehten selbst in seiner Autobiografie an vor 2 Jahren. Das Buch begann nämlich in einer abgelegenen Berghütte, wahrscheinlich nicht ganz zufällig, im Eis und in der Einsamkeit. Und es endete mit der Familie, in der Gemeinschaft, in einem Sommerbad in Wien. Also Kälte und Wärme, auch da als die Pole, die dieses Leben rahmen, wenn man davon erzählt. Kälte, Hitze, Einsamkeit, Gemeinschaft. Und ich denke, dass dieses Spannungsverhältnis eben auch das Denken von Helmut Lehten prägt. Ein persönlicher Zugang zeichnet das neue Buch aus. Insofern schließt es durchaus auch an die Autobiografie an. Immer wieder erfahren wir darin etwas über die äußere Situation des Lesens, des Schreibens. Der Autor stellt sich selber vor. Und das hat für mich, Herr Lehten, durchaus etwas Warmes, um in Ihrer Metapher zu bleiben, in dieser Kälte-Wärme-Frage, dass Sie sich im Text als Person immer einführen und sozusagen anwesend sind. Da spricht also nicht einer, der kalt objektiviert, sondern der aus einer bestimmten Situation heraus schreibt und in eine bestimmte Person, an einem bestimmten Ort. Warum machen Sie das so und bringen sich als Person, als Schreibenden gleich im Text mit ein?
Meine Stimme ist ein bisschen schwächer. Hört man das? Das kann man hören. Also, als ich meiner Geliebten die verhaltensgestörte Kälte erreichte, wir hatten uns gerade getrennt, hatte ich das Buch gewidmet dem kalten Engel, der über diesem Buch schwebt. Ja? Darauf sagte sie zu mir, aber das Buch hast du doch mit dem Hintern auf der Zentralheizung geschrieben. Ja. So dass man genau also diesen Widerspruch von der beiden Sphäre, der Kältesphäre des Denkens und der Wärmebedürftigkeit des Autors auf einen Schlag hören konnte. Es gibt in allen Büchern gibt's von mir ein Leitmotiv und das ist ein Satz aus dem Drama Dantons Tod von Georg Büchner. Sie kennen es vielleicht, Danton ist verurteilt und wird ins Gefängnis eingeliefert und ist entsetzt darüber, welche Zustände in diesem Gefängnis herrschen. Ja, und dann entgegnet ihm der Rhetorikprofessor Mercier, der ebenfalls auf die Hinrichtung wartet, entgegnet ihm, geht einmal euren Phrasen nach bis zu dem Punkt, wo sie verkörpert werden. Ja? Und Phrase meint nicht irgendwelche hergesagten Sachen, sondern die Wahrheiten von Danton, die er als Revolutionär gesprochen hat, die zu verfolgen bis in der Körperwelt und sehen, welche Verheerungen quasi die Kältewelt in der Körperwelt dann anrichtet. Und meines Erachtens kann man das extrem gut an der Literatur Dostojewskis nachvollziehen, aber auch selbst Gottfried Keller und andere große Realisten des 19. Jahrhunderts ist für alle gilt der Satz, geht einmal euren Phrasen nach bis zu dem Punkt, wo sie in der Körperwelt agieren und da viel Verheerungen anrichten. Und diesen Gang will ich mitgehen. Ja, ich will diesen Gang von der Phrase bis zur Körperwelt im Medium der Literatur mitgehen. Insofern bin ich immer mit einbezogen bei dieser ganzen Geschichte. Und Sie werden sehen, bei Dostojewski und später in seinem großen Roman Der Idiot wird das besonders deutlich. Aber da kann ich vielleicht später darauf eingehen. Ich habe in der Revision meiner Verhaltensweisen der Kälte ist für mich besonders wichtig eine ich würde sagen politische Umkehr von mir. Wie gesagt, ich favorisiere die Kältewelt, das Gesellschaftsleben in diesem Buch und verachte das Gemeinschaftsleben. Jetzt habe ich das aber haben die Studenten mir gesagt, das kann doch nicht sein. Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich das Buch noch mal gelesen. Und ich muss sagen, Lesen ist ein Heilmittel gegen alle Vorurteile. Also man muss einfach noch mal lesen, um Vorurteile. Und da sage ich, ich hatte nicht recht gehalten. Denn es geht in diesem Buch die Grenzen der Gemeinschaft 1924, geht es darum, um die Einbettungssphären des Vertrauens in der Gemeinschaft. Die müssen verteidigt werden und gleichzeitig müssen die Menschen es erdulden oder ertragen, in die Gesellschaftssphäre von ihrer Gemeinschaftssphäre zu abstrahieren, wie er sagt. Ja, wir müssen in beiden Sphären, denn als Rechtssubjekte sind wir einem, das wird ja ganz klar bei der ersten Berührung mit der Justiz klar, mit einer relativ kalten Sphäre konfrontiert, aber gleichzeitig bleiben wir in der Einbettungssphäre der Gemeinschaft. Wir müssen lernen, in beiden Sphären zu Hause zu sein und zwischen den Sphären zu navigieren. Und es nutzt überhaupt nichts, die eine Sphäre der Heimat und der Einbettungssphäre dem rechten Lager zuzuschlagen und die Gesellschaftssphäre dem linken. Damit kommen wir überhaupt nicht weiter. Sondern wir müssen quasi lernen, in beiden Sphären zu leben, ja. Und gut, das hat nun keiner gemerkt, dass das jetzt ein großer Umschwung meiner Theorie ist. Ne? Darum mache ich nochmal darauf aufmerksam. Da habe ich mich geändert und vielleicht auch durch die politische Situation bedingt bin ich da zu anderen Schlüssen gekommen. Im Großinquisitor, wenn wir da uns gleich drauf konzentrieren wollen. Es ist folgendermaßen, in der Zeit, die ich beschreibe, also der erste Drittel des 20. Jahrhunderts, brauchte man nur den Namen Großinquisitor zu nennen und alle hatten plötzlich die Geschichte im Kopf. Ja, also das ist ganz cool, wenn Max Weber auftritt und sagt, sie erinnern sich ja an den Großinquisitor, ja, dann erinnern die sich offensichtlich alle oder... Wenn Bertolt Brecht mit Walter Benjamin diskutiert, dann sagen sie ja, das ist ja alles bei Kafka wie beim Großinquisitor. Und weiter braucht es nicht erläutert zu werden. Aber wir müssen heute genau wissen, was es damit auf sich hat. Wir befinden uns in Sevilla im 16. Jahrhundert. Herrlicher Sommerabend, herrlich auch deswegen, er hat es schon gesagt, ein Riesenbrandplatz. Es sind, wie es im Text sagt, an die 100 Heretiker verbrannt worden, ja. Sie merken schon an dieser Formulierung, an die 100, ja. Das auf die genaue Anzahl kommt's gar nicht an. Auf die Individuen kommt's nicht an. Und Sie wissen vielleicht auch, dass diese Verbrennung von den Heretikern Volksfestcharakter hat. Da waren tausende Menschen, fanden sich ein, um dieses Spektakel mitzuerleben. Die Ärmsten sind verbrannt, es herrscht noch keine Ruhe, also die Masse zerstreut sich auf den großen Platz. Und dann kommt plötzlich ein Fremder, geht über einen Platz, den man nicht kennt, der aber merkwürdigerweise Heilungswunder verbringt. Also ein Mädchen, was tot ist, wird wieder auferweckt, ein Blinder lernt wieder sehen, ganz nebenbei. Und das Volk weiß, das ist er. Das ist er, auf den wir immer gewartet haben, das ist Jesus. Und das kommt nun dem Kardinal Großinquisitor zu Ohren und er sagt sofort verhaften. Ja. Das geht ja noch nicht, dass der Typ hier auftaucht. Ne? Und er wird verhaftet, er wird in eine Zelle eingeschlossen und die Nacht bricht an, die Tür geht auf und der Großinquisitor kommt. Und nun passieren 30 Seiten lang eine Rede des Großinquisitors darüber, dass Christus nur wirklich stört. Ja? Denn die Argumente sind einfach ganz einfach. Du kannst mit der Tugendlehre der Bergpredigt keinen Machtapparat der Kirche errichten. Das geht nicht. Und dann gibt es so starke Sätze, wer Macht ausüben will, muss die Gebote der Bergpredigt zu den Akten legen. Empörung führt zwangsläufig zu Vernichtung. Die Willensfreiheit ist ein trügerisches Geschenk. Die Einschätzung von Machtverhältnissen solle nicht durch Kategorien der Moral verstellt werden. Realitätstüchtige Politik muss sich diabolische Mittel bedienen. Die Verwaltung zukünftigen Heils möge man der Kirche überlassen. Und dann, Humanismus erzeuge sowieso nur kraftlose Kreaturen. Da solle man von absehen. Ohnmacht ziehe nur Aggressoren an. Und dann, aber am Ende des Sermons, also dann gibt es noch Sätze wie nicht Freiheit, Ordnung ist das Elementarbedürfnis der Menschen. Die Kirche sei ein starker Außenhalt und als starker Außenhalt eine notwendige Korrektur für die Überforderung, die der Mensch durch die Lehre von Christus gestellt sei. Der Mensch sei für diese Hypermoral nicht geschaffen. Er bedürfe der kirchlichen Institution, um überhaupt leben zu können. Gut, das waren für mich verdammt realistische kardinalrote Klugheitsregeln, die mich faszinieren. Denn bei keinem dieser Sätze konnte ich sagen, hier irrt der Großinquisitor. Nein, diese Sätze waren verdammt realistisch oder basierten auf realhistorischen Erfahrungen. Nur muss man, und das ist Faszination, ist ja eine Mischung von Attraktion und Abstoßung. Ja? Also die große Attraktion dieser Sätze des Großinquisitors bestand für mich darin, dass ich sagen könnte, ja, das ist die Wirklichkeit. Und dann habe ich Verse von Brecht aus dem Lesebuch für Städtebewohner eingeflochten, wo es heißt, wenn ich mit dir rede, kalt und allgemein, so rede ich doch nur wie die Wirklichkeit selber. Also ich habe die Sätze des Großinquisitors stark gemacht. Das fand ich faszinierend daran. Aber die Abwehrbewegung ist, wo passiert das? Das passiert auf einem Platz, an dem gerade an die 100 Heretiker verbrannt worden sind. Und es geht nicht die Spur von Empathie oder Menschlichkeit, die überhaupt in dieser Rede aufschaut. Ja? Also die völlige Abwesenheit von Empathie, das war für mich das Abstoßende. Die Klugheitsregeln werden gesprochen auf einem Brandplatz, in der viele unschuldige Menschen einfach gerade ermordet worden sind. Und darum, das war für mich die Mischung von Attraktion und Abstoßung. Ja, der Großinquisitor hat verdammt recht in vielem. Und ist doch ein Saukerl. Ja, also gleichzeitig. Er hat noch eine finstere Eigenschaft. Er, während der Verbrennung präsidiert er im prächtigen Ornat. Aber nach der Verbrennung mischt er sich in einfacher Mönchskutte unter das Volk, ja. Das finde ich besonders perfide Art der Herrschaftsausübung. Okay, das sind im Buch, das über 1000 Seiten hat, sind das nur 30 Seiten. Aber diese 30 Seiten machen eine unglaubliche Karriere, auch vor allen Dingen in Deutschland. Sie kommen als Einzeldruck. In Deutschland 30 Mal gibt es Neuauflagen dieser 30 Seiten. Bei Reklam kann man kaufen. In Russland nicht. In Russland ist der erste Einzeldruck vom Großinquisitor erst 1991 erschienen. Mich interessierte nur die Karriere dieser schrecklichen Legende. Ich sag weiterhin Legende, das hat sich so eingebürgert. Die Slawisten sagen, eigentlich ist es eine Parabel. Aber bleiben wir mal bei der Legende. Und dann beginnt in dem Buch ein merkwürdiger Parcours. Der Parcours bringt mich erst in eine völlig unverhoffte Sphäre, in die Sphäre der schwarzen Messen und des Okkultismus. Denn die Sphinx der Theosophie, oder wie man damals sagt, die Sphinx der Esoterik, Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, eine Russin, die unglaublich großen Einfluss gehabt hat auf unsere abstrakten Künstler wie Kandinsky oder später auf Beckmann, der große Naturwissenschaftler, haben sich hier angeschlossen. Also die übersetzt 3 Monate nach Dostojewskis Tod, bringt sie eine englische Übersetzung dieses Großinquisitors in ihrer Zeitschrift heraus. Denn für sie ist Dostojewski ein großartiger Schriftsteller. Und für sie ist das Großinquisitor ist ganz einfach zu erklären, die schärfste Kritik an den Jesuiten, die sie bis jetzt gelesen hat. Und darum propagiert sie das, denn ihre Feinde sind die Jesuiten. Und dann geht's weiter, die Karriere bei vielen großen russischen Philosophen, die sich damit befassen. Dann kommt es mehr in die Sphäre unserer Sphäre durch Georg Lukács und den Kreis um Max Weber, wo das heftig diskutiert wird. Und auf Max Weber werden wir später noch zu sprechen kommen, warum plötzlich der Großinquisitor ein Idol, ja, seines Denkens werden kann. Bei Karl Schmidt sowieso, bei Helmut Plessner auch, aber das werden wir nachher noch sehen, und geht weiter bis zu Albert Camus, der Mensch in der Revolte ebenfalls anschließt an den Roman Die Brüder Karamasow, aus der die Großinquisitor kommt. Also dieses verfolge ich. Und ganz am Ende dann, weil ich dachte, es muss doch irgendwie einen Gegenpol geben, auch in Dostojewski-Literatur, es muss doch eine Gegenposition geben. Und ich finde sie dann in dem Roman Der Idiot, in dem Fürsten Myschkin, der dadurch ausgezeichnet ist, dass er keines Menschen Feind sein kann. Darin, in dieser Figur finde ich das. Aber dieser Fürst Myschkin quasi versinkt dann in der Landschaft der Physiologie, leidet an Epilepsie und wird darauf von einem Schweizer Psychiater, denn das Unheil kommt aus der Schweiz damals, als Idiot gebrandmarkt. Und damit endet das Buch. Der Schweizer kommt und sagt, da liegt da nun der Idiot. Trotzdem denke ich, es ist kein fatalistisches Buch. Dem Sturz ins Körperschicksal kann ich keine Dialektik entnehmen. Und jetzt kommt ein merkwürdiger Satz, der mir erst später merkwürdig erschien. Ich denke an die Turnerin am Reck, die weiß, dass sie im Absturz Energien für den Aufschwung gewinnen kann. Ja, das kann man sich, glaube ich, auch wenn ich selbst schon beim Einschwingen mit was reibt man die Hände ein, also wenn man ins Reck geht. Als Schüler fand ich es schrecklich. Mit Kreide? Nee, was ist das?
Magnesium.
Ja, Magnesium. Also schon da war ich. Konnte ich nicht mehr. Aber okay, es ist wie die Turnerin am Reck, die weiß, dass sie im Absturz Energien für den Aufschwung gewinnen kann. Dadurch werde ich das Buch retten und sage, das ist kein fatalistisches Buch, sondern eigentlich ein ganz positives Bild. Und als ich den Satz las, sagte ich, das ist merkwürdig. Warum schreibe ich den Satz? Ich kannte, der Satz ist, und weil das ein guter Satz ist, kann er ja nicht von mir sein. Also den habe ich garantiert abgeschrieben. Und die Quelle ist die folgende. Helmut Plessner, ein philosophischer Anthropologe, hat ein wunderbares Buch geschrieben über Lachen und Weinen. Ende der 30er Jahre im holländischen Exil. Über Lachen und Weinen. Und in diesem Buch beschreibt er das Lachen als einen Absturz in eine Körperkatastrophe. Das ist für uns ungewöhnlich, aber sehr faszinierend nachzulesen, wie er das wohl begründet. Daraufhin antwortet ihm ein anderer Phänologe, nämlich Hermann Schmitz, und sagt, an diesem Beispiel ist etwas ganz falsch. Denn es ist wie bei den Turnern am Reck. die genau wissen, dass sie durch den Absturz die nötigen Energien für den Aufschwung gewinnen. Was hatte ich an diesem Satz geändert? Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass ich so korrekt bin. Ich habe eine Turnerin daraus gemacht. Aber jetzt merkt man, und das war für mich ein ganz wichtiges Erfahrung, was sich verschiebt. Wir sind quasi noch im generativen Maskulinum, also oder im allgemeinen Abstraktum der Turner, hinter dem sich kein spezifisches Individuum verbirgt. In dem Augenblick, wo die Turnerin auftaucht, haben wir sie leibhaftig vor uns. Ja? Und da dachte ich, so funktioniert das. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass ich dann zum ersten Mal so korrekt war und eine Turnerin daraus gemacht hatte. Aber das war mir eine richtige Erfahrung, die nicht mehr ins Buch eingehen konnte, sondern als ich das zum ersten Mal vorlas, fiel mir das auf, dass da irgendwas schief ging. Und wenn Sie erlauben, noch eine Geschichte und dann können wir gleich andere noch einmal. Der entscheidende Anschub kam schließlich aus einer völlig unerwarteten Richtung. Also ich kam, der Sommer, es ist im Sommer 2020 geschrieben worden. Ja, es gibt nun schon Sommerbücher. Es gibt den kurzen Sommer der Anarchie von Enzensberger. Es gibt den langen Sommer der Theorie von Felsch. Und ich dachte, jetzt mache ich den, aber das muss auch der letzte Sommer sein. Jetzt mache ich nochmal einen Sommertitel. Mein Pech ist, es hat noch nie in den letzten Jahren so viel Titel mit dem Sommer gegeben wie in diesem Jahr. Also es ist unglaublich inflationär, wie der Titel geworden ist. Also ich hatte die Bücher gelesen oder viele tausend Seiten russische Literatur gelesen, kam dann nach Hause. Und da lagen die Bücher wie so ein Kubikmeter Holz vor mir. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, ich hatte fast alles vergessen. Ich wusste nicht, was ich damit machte. Ja, also das ist der berühmte Writer's Block oder so. Auf jeden Fall, das war ein Block von einem Kubikmeter. Und ich hatte es aufgegeben, dann darüber zu schreiben. Der entscheidende Anschub kam schließlich aus einer völlig unerwarteten Richtung. Im Herbst 2021 traf mich mit Jan Assmanns der Artikel Hiobs Botschaft ein Erkenntnisschock, dass Gott im Buch Hiob eine Wette mit dem Satan eingehe, sei, so Assmann, ein literarisches Experiment. Es führe in die Welt vor dem Zeitalter des Glaubens zurück, das erst nach der großen Wende des Auszugs aus Ägypten seit Abraham und Moses beginne. Die Hiob-Erzählung untergrabe das umfangreiche Gesetzeswerk jedes Bundes, der auf der Grundlage einer Verfassung errichtet wird und in dem alles Handeln Gottes Richtertum unterworfen ist. Die Treue zum mosaischen Gesetz mit seinen 613 Geboten, Verboten und Strafandrohungen werde erst danach zum Richtwert des Glaubens und der christlichen Moral. Das Buch Hiob dagegen folge den Weisheitslehren, die lange vor Moses und Abraham im Orient zirkulierten. Moral und Gerechtigkeit spielten in ihnen keine Rolle. Hiob sei außerhalb des Heilsversprechens und jenseits der im Neuen Bund geltenden moralischen Kodizes fromm, denn er wisse sich in der Hand eines universellen Gottes, der Schöpfung. Keine Rede von Schuld. Hiob habe alles richtig gemacht, also schuldlos gelitten und scheitere trotzdem. Gottes Gerechtigkeit manifestiere sich nämlich im Kosmos, nicht aber im Menschenleben. Am Ende seines Essays erinnert Jan Assmann an Primo Levis Muselmann, ein nacktes Opfer im KZ als moderner Hiob. Schuldlos sitzt er in der Asche und kratzt mit einer Scherbe seine Wunden. Hier wie dort, in der Hiob-Erzählung, wie bei Levis Muselmann, gehe es um die abgründige Verborgenheit von Gottes Gerechtigkeit in der Menschenwelt. Und das ist das zentrale Thema, an der sich die ganze Literatur von Dostojewski entzündet. Damit hatte ich einen Anschub, obwohl theologisch ganz ungebildet, ja, und das, Sie müssen mal Hiob in der Bibel lesen. Das ist eine verdammt vertrackt verschachtelte Geschichte. Aber das gab mir den Anschub, zu sagen, ja, jetzt schreibe ich. Und das Buch endet auch mit einer Hiobsgestalt, nämlich mit dem Idioten, dem Fürsten Myschkin, der für Dostojewski auch eine Gestalt von Jesus war. Insofern ist Hiob die Sicherheitsnadel, mit der alle 17 Kapitel zusammengehalten werden sollen. Ob sie das schafft, die Sicherheitsnadel, weiß ich nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, nicht.
Jetzt haben Sie uns fast schon die Gesamtorganisation des Buches erklärt. Sie haben über den Entstehungsmoment gesprochen und Sie haben es geschafft, meine Frage nach der Anwesenheit des Autors im Text dann doch zu beantworten über diese Verkörperlichung und sind da am Ende dann sogar wieder gelandet mit der Turnerin am Reck. Ich würde gerne einhaken an der Stelle, wo Sie über den Großinquisitor gesprochen haben, um auf dieses auf den Titel auch nochmal zu sprechen zu kommen. Wo Sie sagten, alles, was der Großinquisitor sagt, so gruselig es auch ist, er hat Recht. Sie haben dann aber einen Satz zitiert, bei dem ich doch mal einhaken möchte und fragen, ob er wirklich auch Recht hat, wenn er sagt, Politik müsse sich diabolischer Mittel bedienen, um erfolgreich zu sein. Das, was wir gerade sehen in der Welt, ist ja, dass es diabolische Mittel durchaus gibt und dass sie nicht unbedingt erfolgreich sind oder dass sie auf eine Art und Weise erfolgreich sind, die dem Urheber auch nicht gefällt. Also da möchte ich schon gegenfragen, ist es so, dass der Großinquisitor tatsächlich Recht hat mit seiner Invektive, die doch immer auf den Apparat, auf die Organisation, auf den Erhalt der Macht zielt, auf Sicherheit, insofern auch durchaus auf Gemeinschaft, aber auf eine Art und Weise, die Freiheit des Einzelnen negiert. Sie sagen, er hat immer Recht, gleichzeitig hat er natürlich aber auch immer Unrecht. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen Attraktion und Abgestoßensein, das Sie auch gerade angesprochen haben, ist doch ein bisschen komplizierter als zu sagen, er hat immer Recht. Worin besteht das Recht haben genau?
Ja. Es gibt außerordentlich viele, viele Kommentare zu dem Großinquisitor und einer der interessantesten und witzigsten, die ich gefunden habe, ist D.H. Lawrence, also Lady Chatterley's Lover, Sie kennen D.H. Lawrence. Der hat eine schöne Interpretation gemacht und die Szene mit dem Großinquisitor im Roman endet ja damit, dass Christus, der die gesamte Zeit geschwiegen hat und das Schweigen durchdringt quasi den ganzen Sermon des Großinquisitors, aber zum Schluss, bevor er in die Kälte der Nacht herausgeschickt wird, gibt er, der 90-jährige Greis, gibt Jesus dem 90-jährigen Greis einen Kuss auf die Lippen. Hat kein Wort gesprochen und verschwindet. Und über diesen Kuss ist unglaublich viele Hypothesen gestellt worden. Also das war die Rettung der Barmherzigkeit der Kirche. Und selbst der Papst, dem wäre noch mal ihre erwiesen, das habe ich schlecht nachvollziehen können. Aber D.H. Lawrence macht Folgendes daraus. Sie sagt, im Kuss sagt eigentlich Christus, ohne es zu sagen, hey, old wise man, you are totally right. Ja, also er gibt ihm Recht. Das ist, ich meine, wir müssen auch über die Kategorie des Bösen, ja, die übrigens in den Verhaltenssinn der Kälte überhaupt keine Rolle spielte, reden. Warum? Wer gilt als Böse? Ja, als Böse gelten oft Menschen, die Recht haben. Ja, und zwar sind das ist vielleicht ein aktueller Fall, wenn man sieht, wenn man aufklärt darüber, welche abgründigen Motive hinter humanitären Einsätzen stehen, ja, wer da das Licht einer Fackel reinwirft, Ja, was ist eigentlich die eigentliche Triebfeder dessen, was sich in der Maske des Humanismus aufführt? Der gilt sofort als böse. Wer überhaupt das versucht, Licht in diese Abgründe zu finden. Das ist aber das Großartige bei Dostojewski, finde ich, dass er unentwegt quasi Licht in die Abgründe des humanen Sprechens bringt. Dadurch ist das humane Sprechen aber keineswegs disqualifiziert. Ja, das ist keineswegs so. Nur es gibt diese dunkle Seite, die eingeschlossen werden muss, wenn wir reden. Schon um quasi das Gute zu stärken, braucht es die Kraft des anderen. Es muss wissen, wie die dunkle Kraft gegen die Aufklärung immer gekämpft hat, wie die funktioniert, was da drin operiert und warum sie solche Macht entfalten kann. Und diesen Doppelgang, finde ich, der ist wichtig. Also der Böse, ja, hat ja immer einen Gegner. Das ist meistens, sagen wir, der Humanist oder der moralisch Argumentierende. Das wissen wir, das ist immer so. Aber jetzt ist die Frage, ob es nicht ein Element analytischen Denkens ist, hinter die Phrasen, um nochmal das Wort von Büchern zu nehmen, die Phrasen des Humanen, quasi die Abgründe, welche hinter diesen Phrasen des Humanen sind, auszuleuchten. Ob das nicht ein notwendiger Schritt ist, schon um die eigene Position des Guten zu stärken, müssen wir wissen, aus was sich quasi die Gegenseite, wo sie ihre Energien von erhält. Ich weiß aber nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe.
Ja, das Böse, die Faszination des Bösen im Titel hat mich insofern zunächst irritiert, weil man dann das Gefühl hat, das Böse ist, also die diabolische Macht, dass das irgendwie metaphysische, und das meinen Sie ja, glaube ich, gerade nicht, sondern Sie beschreiben ja eher einen Machtpolitiker in der Figur des Inquisitors, auch wie er dann rezipiert wird, bei Carl Schmitt zum Beispiel, der auf den Machterhalt setzt oder die Kraft, die stets das Gute will und doch das Böse schafft. Oder in dem Fall ist es eher umgekehrt, die Kraft, die stets das Böse will und doch glaubt, selbst das Gute zu schaffen dabei. Aber was ist dann jeweils das Gute und das Böse? Und das ist ja auf merkwürdige Weise verdreht in dieser Konfrontation. Wenn Sie sagen, es gibt den Gesinnungsethiker, der irgendwie das Gute will und den Humanismus, und der Humanismus führt aber zur Verweichlichung und schafft dann eigentlich genau das, was er nicht will, nämlich den Untergang, während der von vornherein das Gute negiert, dann doch das Gute eher erzeugt, nämlich der Großinquisitor. Also diese Verdrehung, wenn Sie sagen, die Faszination des Bösen, da zucke ich insofern ein bisschen zurück, weil da dieses Böse in dieser Subjektivierung so dasteht, als ob es das wirklich gäbe, als ob man wissen könnte, was das ist. Aber es ist ja immer in diesem dynamischen Prozess zu betrachten.
Normalerweise ist es immer die Negation der Moral oder eines pazifistischen Grundsatzes zum Beispiel, was wir im Augenblick ja erleben. Also wenn Sie sagen, was heißt die Politik, muss sich diabolischer Mittel. Wir sind umgeben im Augenblick, wenn Sie heute die Zeitung annehmen, alle versuchen, meines Erachtens nicht sehr überzeugend, sich diabolischer Mittel. Man lernt quasi die Waffensysteme auswendig, ja, was man sich in der Wiege nicht hat vorstellen können. Ja. Also jetzt aber quasi weiß man genau über die Leistungsfähigkeit einer Haubitze eines bestimmten Types, ja, das muss man wissen. Man macht ja menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, aber man muss auch ganz genau quasi wissen, und jetzt setzt meines Erachtens der Schmerz der diabolischen Rede ein. Meines Erachtens, und das ist quasi unseren Politikern oft anzusehen, nicht allen, aber einigen, dass es sie schmerzt, quasi zu diesen Mitteln greifen zu müssen, weil es kein anderes Haltmittel zu geben scheint, und dass sie selbst in ihrem Selbstverständnis das für diabolische Mittel halten. Ja, ich rede natürlich nicht von Generälen, sondern einfach von Leuten, deren Programmatik umgestürzt wird durch die Zeitenwende. Und dann meinen sie, ich bin völlig überzeugt, dass sie selbst glauben, im Grunde sind das diabolische Mittel, aber wir müssen es machen, um dem Guten zum Recht zu verhelfen.
Aber das ist ja noch nicht die Faszinationskraft, sondern das ist dann eher, man muss es tun, um realitätstauglich zu sein. Aber man tut es mit zusammengebissenen Zähnen und eigentlich wider Willen. Faszinationskraft wäre doch was anderes.
Ja, zur Faszination gehört sicher und eine Perversität, kann man sagen. Nämlich, dass von der Verletzung der humanistischen Norm ein ästhetischer Reiz ausgeht. Und von diesem Reiz lebt die Literatur schon seit 200 Jahren. Ja? Von diesem Reiz des Tabubruchs, der Verletzung der humanitären. Das stimmt. Das ist auch ganz richtig. Also Sie vermuten völlig zu Recht, dass es ästhetische Reizwerte gibt bei dieser Geschichte, über die wir dann noch sprechen müssten. Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Aber vielleicht kann man das durch die Max-Weber-Geschichte...
Vielleicht genau, dass Sie jetzt Max Weber lesen, weil wir jetzt schon über Gesinnungs- und Verantwortungsethik kurz gesprochen haben. Und das ist ja das Kapitel, das genau diese Frage behandelt. Und dann hören wir das erstmal an, ja.
Gut. Das Kapitel heißt Im Kältebad. Max Weber zitiert den Großinquisitor als Erziehungsgespenst. Es beginnt mit einem Zitat von Max Weber in seiner berühmten Rede von 1919, wo er sagt, nicht das Blühen des Sommers liegt vor uns, sondern zunächst eine Polarnacht von eisiger Finsternis und Härte mag äußerlich jetzt siegen, welche Gruppe auch immer. Als Kältetheoretiker finde ich das natürlich ein tolles Zitat. Sie müssen bedenken, er tritt vor den im Revolutionswinter 1918-19 vor dem Freistudentischen Bund in München mit einem Vortrag Politik als Beruf auf. Das sind alle Studenten, die sich überlegen, ob sie nicht in die Politik einsteigen sollten. Und Sie werden sehen, er rät ihnen entschieden ab. Die Revolutionäre, die Max Weber 1919 beobachtet, hält er alle für absolute Dilettanten, die nur Kraft ihrer Maschinengewehre für kurze Zeit über Macht verfügen. In ihren Kämpfen mag er nichts als einen Karneval zu erkennen, den man mit dem stolzen Namen Revolution schmückt. Die für Gewaltaktionen notwendige Disziplin sieht er nur in der Gefolgschaft von ein paar Diktatoren der Straße. Revolutionär gestimmte Intellektuelle kann er überhaupt nicht achten. Sie geben sich einer ins Leere laufenden Romantik hin. Überall das Gewimmel politischer Dilettanten, Spartakisten und Mitglieder der Soldaten- und Arbeiterräder tragen nur dafür Sorge, dass die Flamme der reinen Gesinnung nicht erlicht. Kurz, allesamt Gesinnungsethiker, die Mechanik der Gewaltherrschaft nicht verstanden haben und ihre utopischen Ideale verraten. Sie ahnen nicht, dass ihre Herrschaft, wenn es je dazu käme, fatale Ähnlichkeit mit einer Militärdiktatur aufweisen würde. Der Ohnmacht der Gesinnungsethiker setzt Weber den berechneten Habitus des Verantwortungsethiker entgegen. Damit liefert er 1919 Stichworte der Unterscheidung politischer Haltungen, die bis heute virulent ist. In der kühlen Diktion eines Weberianers heißt es noch 1996, der gläubige Gesinnungsethiker, Syndikalist oder Sozialist oder Grüner, ist einsichtsunfähig und daher in der Politik ein so gefährlicher Typ. Das habe ich verfälscht, das Zitat, das haben Sie gemerkt. Ne? Also, er verwerfe die Einsicht in die wahrscheinlichen Folgen seines Handelns.
Wir hören nichts mehr.
Der Verantwortungsethiker dagegen sei einsichtsbeladen. Er zeichnet sich vor allem daraus aus, dass er zögert, weil er wisse, dass er einen Gott kränkt und den anderen dient und handelt aus Verantwortung dennoch. Und wir wissen, im Augenblick sind wir umgeben von Politikern, die auf der einen Seite, auf der Seite der Gesinnungsethik operieren, auf der anderen Seite die großen Zögerer als Verantwortungsethiker. Daran sehen wir aber auf der aktuellen Lage, dass man diese Aufspaltung überhaupt nicht mehr machen kann. Denn die Verantwortungsethiker treten mit der Maske der Gesinnungsethik auf und die Gesinnungsethiker setzen sich die Maske der Verantwortungsethik auf. Also eine Trennung ist meines Erachtens heute überhaupt nicht mehr denkbar. Und für Max Weber selbst, ja, der von der Macht fasziniert ist, dessen einzige Erfahrung mit der Macht aber daraus besteht, dass er selbst vollkommen ohnmächtig ist. Quasi, dass er seine Erfahrung, einzige Erfahrung macht. Und er hat sich nämlich verboten, selbst zu handeln. Die Argumente gegen die moralische Leidenschaft der Aufständischen führen Weber bald ins Herz von Dostojewskis Erzählung. Und dann sagt er, der Gesinnungsethiker erträgt die ethische Irrationalität der Welt nicht. Sie erinnern sich, jeder von Ihnen, der Dostojewski kennt, der Szene mit dem Großinquisitor, wo das Problem treffend auseinandergelegt ist. Ein Verantwortungsethiker wie der Großinquisitor rechnet nämlich mit den Defekten des Menschen. Und das ist, also damit, das zieht sich dann auch durch, wird von dieser Ansicht wird von vielen Denkern der konservativen Revolution geteilt, quasi, dass der Mensch in seiner schwarze Anthropologie ist, der Mensch neigt von Natur aus zu Aggression und Destruktion. Das ist ein Leitsatz des Großinquisitors, der eine merkwürdige Wiederbelebung erfährt bei politischen Rechtsintellektuellen der Weimarer Republik. Und so dass also Karl Schmidt, der sich in die Debatte einschaltet und sagt, nur verträumte Leute wie der Dostojewski, ja, kann davon die Rede sein, dass aus dem Großinquisitor der Teufel spricht. Denn der Witz des Humanen ist, dass es nur durchgesetzt werden kann, wenn man sich inhumaner Mittel bedient. Ja, da sehen wir wieder dasselbe Argument, das sich da durchzieht. Und Güte erzeugt nur Müdigkeit. Auch ein interessanter Satz.
Wenn Max Weber seine Gesinnungs- und Verantwortungsethik-Unterscheidung jetzt auf diese Legende vom Großinquisitor blendet und sagt, der Großinquisitor ist der Verantwortungsethiker, Jesus ist der Gesinnungsethiker. Stimmen Sie dem denn zu, dieser formelhaften Verkürzung doch eher? Also Jesus jetzt auf diese Seite festzulegen, er ist ja nun gerade nicht der Ideologe. Und die Gesinnungsethik, wie Sie es dann im weiteren Buch auch beschreiben, ist ja dann auch dadurch gefährlich, dass sie an Ideologien festhält oder an einer Gesinnung festhält und das irgendwie für wichtiger nimmt als das, was daraus folgt. Ist das die Position von Jesus hier gewesen? Er war doch eher der gegen die Prinzipienreiter Sturm lief und der versucht hat, vielleicht dann eben auch schon eine Maske trug.
Jesus schweigt.
In der Legende schweigt er, ja.
In der Legende schweigt. Und die Legende ist ja überhaupt ein merkwürdiges virile Konstruktion. Zum Beispiel in der ganzen Legende kommen Frauen nicht vor. Im Roman von Dostojewski spielen die Frauen eine vitale Rolle. Die ganze Handlung würde überhaupt nicht in Gang kommen, ohne leidenschaftliche Passionen mit Frauen, mit Intrige, Mord und allem was. In der Legende, die Legende ist voll gereinigt von allen diesen Lebenselementen. Frauen kommen nicht vor. Es kommt auch nicht vor, dass der Witz der Inquisition ja auch ist, dass sie von jedem, den sie verbrennen, die Hälfte des Eigentums kriegt die Kirche, ja, die andere Hälfte kriegt der Staat. Und was ebenfalls nicht vorkommt, ist ein biologisches Element, dass die Inquisition durchaus rassistische Motive hat bei der Auswahl ihrer Opfer. Also insofern ist das, habe ich geschrieben, diese ganze Legende vom Großinquisitor ist wie ein Papierschiffchen, was auf den Wellen großer Affekthandlungen im Roman daher schwimmt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kommt es denn, dass ausgerechnet diese 30 Seiten derartige Auswirkungen haben? Den Roman, den kennt doch fast keiner. Ja? Also so schwer. Also erstens ist er über 1000 Seiten und zweitens ist er so verschachtelt, dass man ihn schwer im Gedächtnis behält. Aber nur dieses kleine Papierschiffchen der Legende, das entfaltet solche unglaublich argumentative Kraft. Das war mir wirklich ein Rätsel. Vergleicht man das mit dem, was in den Romanen von Dostojewski wirklich passiert? Und was da passiert, Ich habe das ganze Buch, dem ganzen Buch ein Motto gegeben, was ein bisschen dunkel klingt, aber was man auch leicht erklären kann. Mit dem Polytheismus der Einbildungskraft gegen den Monotheismus der Macht. Mit dem Polytheismus, also mit vielen Göttern, die die Einbildungskraft sich ersinnt. Und die sie ersinnt und die Dostojewski in allen seinen Gestalten auftauchen lässt. Das ist eine unglaublich polyphone Gesellschaft, wo viele Götter ihre Einsprüche erheben. Und das ist der Wert der Literatur von Dostojewski, während der Monotonismus der Macht, der kommt zum Ausdruck in den Sprüchen des Großinquisitors. Und dieser Polytheismus, den gibt es in der Legende nicht. Klar.
Die Faszination des Bösen, über die Sie schreiben, mir fiel dazu auch ein, natürlich die Banalität des Bösen, die Formel, die Hannah Arendt gefunden hat, als sie über den Eichmann-Prozess schrieb und in Alfred Eichmann eine Figur vor sich hatte, eines Bürokraten, eines Beamten des Holocaust. Ihr fiel dazu ein, die Banalität des Bösen. Das hatte für Sie gar nichts Faszinierendes, sondern tatsächlich nur diese beamtenhafte Korrektheit, diese eher Geistlosigkeit, das einem Apparat zur Verfügung stehende. Mit dem Großinquisitor bringen Sie da die andere Seite oder etwas, ein anderes Element über das Böse. Mich würde interessieren, erstens haben Sie, wenn Sie über die Faszination des Bösen als Titel, wenn Sie den akzeptiert haben, auch an die Banalität des Bösen gedacht und wie verhält sich das zueinander? Also die Hannah Arendtsche Beobachtung und Ihre eigene.
Ja, ich finde, es ist ja umstritten, dieser Satz von Hannah Arendt, aber ich finde ihn ganz richtig. Und Sie müssen bedenken, die Macht des Großinquisitors beruht auf einem gigantischen bürokratischen Apparat, ja, der Verfolgung der Gegner. Es geht bis zu dem Feueranzünden. Das ist ein gigantischer Apparat, für den absolut die Banalität des Bösen zutrifft, ja. Und das sind ja nur ein Feuerwerk, ein Diskursfeuerwerk, was der da ablässt, ja, quasi, was überhaupt nicht in die reale Praxis der Aussonderung der Feinde eingreift. Es greift nicht ein, es erwähnt sie nicht, genauso wenig wie es von totaler Empathielosigkeit geprägt ist, wie auch viele bürokratische Handlungsakte von Empathielosigkeit geprägt sind. Zum Teil auch geprägt sein müssen in der Justiz und in der Verwaltung. Das sind alles Elemente der Wirklichkeit, die überhaupt keine Rolle für den Großinquisitor keine Rolle spielen. Denn es geht im Grunde um einen Gottesbeweis. Ja, man kämpft ob es den gibt. Und die Lehre des Gottesbeweises ist bei dem Großinquisitor folgendes. Der Mensch ist, wenn er auf Willensfreiheit und Moral pocht, völlig überfordert. Er bedarf der Außenhalter einer starken Institution, um überhaupt überleben zu können. Denn das ist eine Art, wie Arnold Gehlen später sagt, Hypermoral, der erfolgt, die ihm absolut überfordert. Dafür brauchen wir eine starke Institution, in der die Banalität des Bösen arbeiten kann, um das Mysterium des Glaubens zu beschützen. Wir brauchen Autorität und eine starke Institution, um das Mysterium der Kirche nicht auszuliefern der freien Debatte, der wissenschaftlichen Behandlung. Nein, es muss geschützt werden in der Institution der Kirche und darf nicht ausgeliefert werden der freien Debatte. Das scheint mir also ein ganz wichtiger Grundsatz zu sein, auch ein wichtiger Grundsatz, der von einigen, die ihn gelesen haben, bestätigt wird. Wir dürfen. Nun ist in unserer Zeit, sind diese Außenhalte der Institution Kirche sind dermaßen erodiert, zerbröckelt, zerfallen, durch Missbrauch einfach fast aufgelöst. Ja. dass dieses Argument für uns überhaupt nie keine Geltung mehr beanspruchen kann. Denn sie hat eigenmächtig quasi die Stärke ihrer Außenhalte untergraben und kann sich da jetzt natürlich überhaupt nicht mehr drauf berufen. Obwohl die katholischen protestantischen Theologen, das ist immer noch ein Punkt erregter Debatten, diese Großinquisitor-Geschichten. Also es ist nicht abgelegt. Merkwürdig, wo da keine Frauen dann vorkommen. Also das ist ja eine so strohtrocken eigentlich. Ja, alle die klugen Sätze sind alle so strohtrocken. Aber sie brennen gut, ne?
Was fasziniert Sie selbst so an diesem Thema? Also Sie sind ja jetzt schon seit fast 30 Jahren damit beschäftigt, wenn man die Kältelehre dazu rechnet. Und Sie haben sich mit Carl Schmitt dezidiert immer wieder beschäftigt, mit Gottfried Benn. Diese Revision der Kältetheorie, die Sie vorhin angesprochen haben, dass Sie selber sich revidiert hätten, steht ja vielleicht auch im Zusammenhang mit diesem Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, über das Böse. Mich würde interessieren, wie Kälte auf der einen Seite, das Böse jetzt im neuen Buch wirklich zusammenhängen. In der Kältetheorie gibt es ja eine Figur, die mit dem Großinquisitor, glaube ich, doch sehr wenig zu tun hat, nämlich die Figur des Einzelnen, der gegen die Macht, gegen die Organisation rebelliert, der Kälte als Einsamkeit, als Distanz, als für sich sein versteht und darin die Intensität des Daseins eigentlich steigern will. Prototyp ist Ernst Jünger, der im Ersten Weltkrieg die Konfrontation mit dem Tod sucht und in der Todeszone eigentlich den Rausch erlebt. Das ist das Rauschhafte spielt da auch eine große Rolle in diesem Kältedasein. Das sind aber Dinge, die jetzt mit dem, was Sie über das Böse sagen, nicht mehr übereinstimmen. Oder da ist das Böse dann doch was ganz anderes auf dieser reinen Machterhaltungsseite, die es hat. Und auch Zweckorientiertheit. Das hat weder was Rauschhaftes, das hat auch nichts Antiorganisatorisches, wie an dieser Seite des Kältepols es dann doch war. Also das wäre meine Frage, wie sehen Sie selber da diese beiden Theorien, wenn ich so sagen darf, Kältelehre und jetzt die Faszination des Bösen, wenn man sie übereinander legt, wo sind da die Reibungspunkte, wo sind die Übereinstimmungen?
Ja, aber ich meine, wenn man das alles so gut kennen würde, ja, also das wäre ja was. Das ist ja so, wie ich sagte, was mich fasziniert, ist die Frage, hat dieser Großinquisitor mit seinen Sätzen recht? Ja, das ist die Sache, die mich fasziniert. Und das sind alles böse Sätze, weil sie auf die Hintergründe quasi des humanen Denkens die beleuchten. Deswegen sind es böse. Und gleichzeitig sage ich, er setzt sich ins totale Unrecht, quasi, weil er auf diesem Brandplatz, ja, als vollkommen empathieloser Herrschaftstyp auftritt und alle Elemente des Lebenswürdigen quasi vergisst und durchstreicht. Natürlich, das kann man auch in der Literatur von Jünger ähnlich behaupten. Darum ist quasi der größte Wandel ist, und dann haben die Freunde sich auch gewundert, warum ich dieses Buch mit dem Idioten abschließe. Ja? Und vielleicht, dass ich da ein paar, weil da fühle ich mich dann plötzlich in einer Einbettungssphäre, wenn Sie wollen, der Wärme, wo ich sagte, ja, wenn, dann bin ich dort zu Hause. Der junge Leo Nikolajewitsch Myschkin, letzter Spross eines verarmten russischen Adelsgeschlechts, leidet an Epilepsie. 5 Jahre lang war er in einer Schweizer Heilanstalt aufbewahrt, bevor er in einem Waggon dritter Klasse der Petersburg-Warschauer Eisenbahnlinie unerkannt in der Hauptstadt eintrifft. Der erste Eindruck von ihm lässt nicht das dramatische Theater ahnen, in das er bald nach seiner Ankunft hineinstolpern wird. Fürst Myschkin erleidet auf dem St. Petersburger Parkett des Machtspiels von Leidenschaft, Intrige, Verbrechen und in der Konkurrenz auf dem Heiratsmarkt immer wieder plötzlichen Gewichts- und Gesichtsverlust und letzten Endes erliegt er der Epilepsie. Der blonde junge Mann im Schweizer Mantel teilt den unbekannten Reisegefährten in der Eisenbahn sogleich mit, dass er 4 Jahre lang aufgrund eines eigentümlichen Nervenleidens ähnlich der Epilepsie oder dem Veitstanz begleitet von Muskelzucken und Krämpfen in einer Heilanstalt verbracht hat. Auf die Frage des Reisegefährten Rogoschin, haben Sie es kuriert, antwortet der Blonde, nein, Sie haben es nicht kuriert. Nach der Ankunft beginnt ein Hürdenlauf von Myschkin in das Haus des General Japanschin und damit in die St. Petersburger Gesellschaft. Der mittellose Fürst nimmt mit der Gattin des Generals, der letzten dem Geschlecht des Myschkins, Kontrakt auf. Werde ich empfangen? Gut. Werde ich nicht empfangen? Auch gut. Vielleicht noch besser, teilt Myschkin dem verblüfften Kammerdiener mit, der ihm den Zugang versperrt. Nach den absurden Reden des Fremden weiß dieser nicht mehr, ob er Myschkin als Narr ohne Ambitionen abweisen oder als Fürsten mit nicht gehörigen Ambitionen ins Vorzimmer lassen sollte. Schon bald wird klar, dass überall, wo der Fürst erscheint, die hierarchischen Barrieren zwischen den Menschen plötzlich durchlässig werden. Er verfügt, wie Michael Bartin beobachtet, über die besondere Fähigkeit, alles zu relativieren, was die Menschen trennt und dem Leben einen falschen Ernst gibt. Ohne die Wahrnehmung standesbedingter Trennungen ergibt sich bald für ihn immer ein familiärer Kontakt, ohne dass Myschkin je Angehöriger einer Familie wird. So wendet er sich in einer ersten Annäherung an den Diener, um überhaupt Kontakt aufzunehmen, denn er ist ein überaus kontaktscheuer Mensch. Mit folgenden Sätzen. Hier bei Ihnen ist es in den Zimmern wärmer als im Ausland während der Wintermonate. Dort ist es draußen wärmer als bei uns, aber in den Häusern ist es im Winter so, dass ein Russe, der nicht daran gewöhnt ist, es nicht aushalten kann. Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen. Also das ist die Gesprächseröffnung. Ein Wettergespräch ist ja immer eine gute Gesprächseröffnung. Aber aus dieser Gesprächseröffnung wird nun keiner schlau. Nach dieser gelungenen Kontaktaufnahme fesselt der Fremde die Aufmerksamkeit des Kammerdieners mit dem Augenzeugenbericht einer Hinrichtung in Lyon. Und dann will ich Ihnen sagen, ob Sie es glauben oder nicht, als er auf das Schafott stieg, da weinte er und war weiß wie ein Blatt Papier. Wenn man den Kopf unter das Messer legt und hört, wie es über dem Kopf saust, diese Viertelstunde muss das Furchtbarste sein. Wer, fragt der Kammerdiener, kann behaupten, dass die menschliche Natur imstande ist, so etwas zu ertragen, ohne in Wahnsinn zu verfallen? Danach erlaubt der Kammerdiener dem Fürsten sogar zu rauchen, aber möglichst schnell. Der Fürst hat Zeit, legt seinen weichen, runden Hut auf einen Tisch und bekennt, dass die Krankheit ihn fast zu einem richtigen Idioten gemacht hat. Den eigentlichen Schauplatz des Dramas, das nun beginnt, hat Myschkin noch nicht betreten. Wiederum wird der Zugang blockiert, diesmal von den Töchtern des Generals. Alle 3 Töchter Japanschis waren gesunde, blühende, stattliche junge Damen mit bewundernswürdigen Schultern, vollem Busen und starken, fast männlichen Händen, die verständlicherweise infolge ihrer kräftigen und gesunden Konstitution gute und reichliche Mahlzeiten durchaus zu schätzen wussten. Für diese Frauen im heiratsfähigen Alter ist der Fürst vorerst nur ein Spielzeug, ein richtiges Kind, mit dem man, wie Sie sagen, eigentlich blinde Kuh spielen könnte und dem man zu Mahlzeiten eine große Serviette umbinden sollte. Was Myschkin jedoch mit den Worten abwehrt, früher, als ich vielleicht 7 war, da hat man mir wohl eine Serviette umgebunden. Jetzt lege ich mir die Serviette gewöhnlich auf die Knie, wenn ich etwas esse. Nun, als Meister der Peinlichkeit siedelt Dostojewski auch diese Szene hart an den Grenzen der Komik an. Gut, auch diesen Kontakt mit den Frauen, den vertieft er, indem er wieder eine Hinrichtungsszene erzählt. Und zwar, das hat ja einen biografischen Grund, wie einige von Ihnen sich ja sicher. 1847 wird er zum Tode verurteilt mit einigen Leuten, weil er aus einem Brief an Gogol zitiert hat, zum Tode verurteilt. Sie werden zur Hinrichtungsstätte geführt. Ihnen wird eine weiße Montur übergestellt und sie werden an die Flöcke zum Erschießen gestellt. Das entspricht einem Drehbuch des Zaren, ja, der auch in dem auch vermeldet ist, dass sie sich zu Tode erschrecken sollen, um sie dann zu begnadigen. Ja, das ist wirklich, also mit Dostojewski und 12 anderen Freunden also passiert. Und von dieser Geschichte kommt er natürlich nie los. Und die zieht sich durch alle Bücher, kommt man irgendwie wieder an diesem Punkt. Gut, also, jetzt habe ich diesen merkwürdigen Clown, also diese Chaplin-Gestalt in vorgeführt. Aber Dostojewski will in ihn eine Christusgestalt darstellen. Und er sagt, es ist ein Mann, der schwankt zwischen Christus und Don Quixote. Ja, dazwischen will er ihn ansiedeln. Die Frage, es bedarf also 884 Seiten, um quasi, dass diese Gestalt überhaupt greifbar wird. Und man greift zum Schluss immer noch nicht, wieso es Christus sein konnte. Nun hat er sein Vorspiel. In Nietzsches Antichrist, der Antichrist, ist schon Jesus als Idiot bezeichnet worden. Als Idiot, der sich auszeichnet durch die Eigenschaft, nicht Feind sein zu können. Und genau diese Eigenschaft, nicht Feind sein können, die den Fürsten Myschkin im Gegensatz zu all den Großinquisitoren macht, die ja permanent Feinde prozedieren, das quasi zeichnet ihn aus. Und irgendwie ist das die Gestalt, die mich am meisten fasziniert hat.
Was ich nicht verstehe, ist jetzt, worin die Position der Stärke besteht des Fürsten Myschkin. Also wenn er jetzt den Großinquisitor die Gegenposition darstellen soll, er ist doch der Naive, der Wehrlose, der Gutgläubige, er ist all das und verliert ja auch damit. Also warum ist es tatsächlich ein brauchbarer Gegenpol? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist genau, wenn ich zitiere den Großinquisitor, Ohnmacht zieht doch nur Aggressoren an, ja? Dann wird das gemünzt auf den Fall Fürsten Myschkin. Das ist eine Gestalt.
Und wäre das die Bestätigung?
Bestätigung, den braucht die Macht. Und die Macht steckt ihn dann wieder in eine psychiatrische Einrichtung in der Schweiz, ja? Was für Dostojewski ganz schlimm ist, das ist der Eindruck, der Einbruch des dekadenten Westens, ja, der die große russische Kultur zugrunde trägt und der quasi mit diesen großen paradoxen Heiligen wie Myschkin nichts anderes macht, als sie zu pathologisieren und die Psychiatrie zu stecken. Ja, und genau an diesem Punkt, ja, muss ich nochmal an die Turnerin erinnern, ja, deren Absturz in die Ohnmacht, ja, also hier von Myschkin, genug Energien liefern soll, um einen Ausschub herzustellen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Also,
das wäre jetzt eine ganz vage Hoffnung, die Sie da formulieren, dass daraus der Aufschwung resultieren könnte am Ende. So wie wenn Peter Weiß irgendwie die Geschichte als eine unendliche Folge von Niederlagen der Aufständischen beschreibt und daraus dann doch auch irgendwie Kraft gewinnen will aus der Niederlage. Ein Kapitel gibt es, also wo Sie jetzt über die russische Orthodoxie gerade gesprochen haben und Dostojewskis eigene Position, das mich sehr beeindruckt hat, wo Sie über Wladimir Solowjow schreiben und seine Erzählung der Antichrist, die etwa 10 Jahre nach Dostojewski entstand und in der ein Europa beschrieben wird, ein vereinigtes Europa unter Leitung des Antichristen, das heißt eigentlich doch der Jesuiten, der katholischen Kirche. Und zum Ausdruck kommt dabei dieses tiefe, in der russischen Orthodoxie begründete anti-westliche Lebensgefühl. Das fand ich deshalb so interessant, weil ich mich fragte, wie aktuell ist dieses Gefühl eigentlich? Wenn wir heute über Russland nachdenken, sind auch von daher eigentlich, ist das Anti-Westliche nicht einfach nur antikapitalistisch und da war der Kommunismus und da ist der Westen, sondern es ist etwas, was auch noch viel tiefer geht in diese Orthodoxie, für die ja irgendwie dann auch Dostojewski stand.
Ja, das trifft zu. Es gibt ja ein Kapitel über Rosanow, auch ein Freund von Dostojewski, der erste, der eine große Monographie über den Großinquisitor geschrieben hat. Und über Rosanow, das ist auch ein in dieser Zeit ein glühender Slavophile, also der quasi gegen die Dekadenz des Westens argumentiert, aber der nun den Reiz der des Orthodoxen darin sieht, sie sei eine arme Kirche in zerstreuten Häusern. Das fand ich eine wunderbare Formulierung. Eine arme Kirche in zerstreuten Häusern und demgegenüber der Prachtvoll des katholischen, der Prachtbau des katholischen Universalismus, gegen den man die russische Orthodoxie in den Kampf führen müsse. Ja, aber ich meine, das heute mit der armen Kirche in zerstreuten Häusern, das kann man auf die gegenwärtige Orthodoxe in Moskau natürlich überhaupt nicht mehr beziehen. Ja, und ich weiß nicht, ob man es je auf die russische Situation hat beziehen können. Aber er meint, die großen Leute, die er verehrt, sind die sogenannten Starzen. Das ist für uns ein ganz unbekannter Begriff. Das sind eine Art Einsiedler, die aber am Rande von Klöstern erleben und dort als Heilige verehrt werden, aber keine direkte Funktion in der Kirche haben. Und ein solcher Starz, Sossima, spielt in den Brüdern Karamasow auch eine ganz entscheidende Rolle. Und übrigens als Max Weber das Buch liest, ja, als Max Weber liest mehrmals die Brüder Karamasow mit Rotstift und Bleistift, und darum weiß man, was ihm auffällt, schlägt er sich auch auf die Seite dieses Starzen, der von der allgemeinen Güte der Welt und ausgeht und von der Harmonie der Welt, weil alle schuld sind, kann die Harmonie in der Welt gerettet werden. Also das mit zerstreuten Häusern und arme Kirche, da habe ich das im Blick. Aber nicht die Realgeschichte der byzantinischen Kirche und der Orthodoxie in Russland. Und da haben Sie vollkommen recht. Also es gibt schon schauerliche Übereinkünfte. Und ich habe mich lange geweigert, die politischen Schriften von Dostojewski zu lesen, mit einem gewissen Recht, ja. Weil da zieht er vom Leser, und da denkt man, verdammt nochmal, das kommt in der gegenwärtigen Propaganda, kann man das fast im Wortlaut zum Teil widerlegen. Und quasi ich rette die Romane im Widerspruch zu diesen politisch direkten Äußerungen von Dostojewski, weil in diesen Romanen der Polytheismus, der Einbildungskraft herrscht, wo jeder eine Stimme bekommt. Und das finde ich, selbst die Nihilisten, die er zeitlebens verfolgt, bekommen ihre Stimme. Die Positivisten bekommen ihre Stimme und haben manchmal gleichberechtigt im Konzert der Stimmen, die diese Romane eröffnen.
Sie haben auch gesagt, dass die Rezeptionsgeschichte in Russland sich sehr stark von der in westlichen Ländern unterscheidet und dass es dort erst sehr spät überhaupt eine Einzelausgabe des Großinquisitors gab, nämlich nach dem Ende des Kommunismus. Lag das daran, dass die Kommunisten sich womöglich demaskiert gefühlt haben oder Stalin und den Stalinismus darin erkannt hatten und das als Kritik an sich selbst verstehen wollten? Oder woran lag das genau, dass diese russische Rezeption da so zurückhaltend blieb? Denn wenn man diese Geschichte der Orthodoxie nimmt und das antiwestliche Element, das da drin ist, dann hätte das ja durchaus auch eigentlich passen können.
Ja. Es ist nicht bekannt, warum das klar ist, aber den ganzen Band Karamasow, den konnte man immer kaufen, ja. Das ist richtig, der war nie zensiert. Im Gegenteil zu dem Roman Die Dämonen, waren lange verboten. Die durfte man nicht als Einzelband kaufen, Die Dämonen, ja, weil man glaubte, da ist ein finsterer Blick in die Frühgeschichte der Revolution im 19. Jahrhundert geworfen. Das verdirbt das Bild der Revolutionäre, denn da geht es ja um und ziemlich unheimliche Praktiken der frühen Revolutionäre in dem Roman die Dämonen. Man müsste folgen, ich weiß nicht, die gegenwärtige Haltung zu dem Großinquisitor ist. Mein Pech ist, ich bin kein Slawist und ich kann kein Russisch. Insofern war das sowieso ein waghalsiges Unternehmen, was ich da gemacht habe. Ja, aber alle Rezeptionsdokumente, die ich hatte, waren in unserer Sprache. Ja. Insofern war die, ist das auch ein Sprachphänomen. Die ganze Walze der Rezeption, die geht in der deutschen Sprache, geht die los. Insofern fühlte ich mich einigermaßen im Recht, obwohl es inzwischen slawistische Forschung gibt, die aufweist, dass es mindestens 59 verschiedene Kommentare zum Großinquisitor gibt im Laufe der Geschichte. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr. Und eins, als ich das Buch fertig hatte, traf ich eine frühere Studentin und die sagte mir, ob ich denn wisse, ob Brecht und Benjamin, was sie damit gemacht hätten. Ne? Und ja, sie könne mir die Stellen zeigen. Und tatsächlich, Brecht spricht mit Benjamin in Svendborg, in Dänemark, in frühen Jahren des Exils. Und sie unterhalten sich unter Dostojewski und sind der Ansicht, dass Kafka vor allen Dingen von Dostojewskis Großinquisitor gelernt habe. Ja, ein Satz, den müsste man jetzt noch überprüfen, wie er davon kommt. Und in dem Essay von Walter Benjamin über Kafka ist dieses Argument nochmal wieder aufgenommen. Wobei den Materialisten Brecht besonders gefreut hat, dass der Starez, die große Heiligenfigur, ja, als er stirbt, zu stinken beginnt. Das fand er nun besonders gut. Ja? Also dass die Vergänglichkeit christlicher Idole dadurch zum Ausdruck kommen, dass bei Aljoscha, der fromme Mönch, dem das alles erzählt wird, ist todtraurig und geht über den Garten, in dem am Rande der Starez gelebt hat und sagt, meine Güte, das stinkt ja fürchterlich hier, woher kann das kommen? Und das ist der Verwesungsgeruch des Starez. Also das ist einer der meines Erachtens unglaublichen Realitätsstürze in Dostojewskis Literatur. Ja? Also erst das Heiligenbild und dann der Absturz in den verwesenen Leichnam. Und so ist es auch, dass eines seiner Lieblingsbilder ist ein Bild des Körpers von Christus nach der Kreuzabnahme von Hans Holbein. Ja? Und dann sieht man, das ist ein kleines Bild im Sockel eines Altarbilds, da sieht man einen ausgemergelten Leichnam, dem die Spuren von Folter und Tortur anzusehen ist. Und da sagt Fürst Myschkin, also das sieht, sagt er, ja, wenn man das sieht, zweifelt man noch sehr an der Wiederauferstehung. Ja, da kann man ja fast vom Glauben abfallen. Das ist ein Bild, was Dostojewski in Basel gesehen hatte und von dem er sich nicht trennen konnte. Dazu muss man wissen, dass dass Christus in der orthodoxen Kirche immer als der Triumphator, als Pantokrator dargestellt, als der glänzende Held. Und um irgendwie mal Tuchfühlung zu haben als nicht Slawist und kein Russkind, bin ich dann in die Nikolauskathedrale in Wien gegangen. Einmal wollte ich das doch erleben. Und das Erste, was mich verblüffte, waren die Riesenfresken mit Christusgestalten. Ja? Aber niemals der Leichnam am Kreuz. Dann habe ich nirgendwo gesehen, überall der Triumphator. Und da wurde mir dann einiges klar, warum. Da wurde mir plötzlich klar, warum der so erschüttert war von dieser Darstellung von Hans Holbein im Sockel eines Altars. Das ist die gleiche Darstellung von Christus, finden wir, also Kreuzigung Christus, finden wir dann in der Geschichte Meister und Margarita von Bulgakov, dem ich auch ein Kapitel gewidmet habe. Das ist eine ähnliche Passionsgeschichte mit schütternden Christusbildern drin. Jetzt habe ich mich aber nicht aus der Schlinge gerettet, glaube ich. Ne? Also
ja, diese Erschütterung, die könnte man jetzt fast schon so als Schlusswort vielleicht stehen lassen. Aber ich möchte doch noch eine Frage stellen, nämlich die nach der Aktualität, nach der Brauchbarkeit dieser Legende. Hilft es uns weiter, wenn wir jetzt sagen, Putin ist die Politik des Großinquisitors von heute? Wo ist das Böse in der heutigen Politik? Putin ist ja als Gestalt doch eher, kommt mir irrationaler vor. Der ist ja jetzt nicht so klar organisiert, wie der Großinquisitor argumentiert, sondern eher ein bisschen bisschen wirr und in seinen Handlungen unberechenbar und zerstörerisch. Also taugt diese Legende tatsächlich, wenn wir heute uns die Welt, die Politik als eine, die realitätstüchtig sein will und diabolischer Mittel sich bedient? Oder ist es eben dann doch eine literarische Legende, ein Angebot und wir müssen die Welt anders verstehen?
Wir waren mit Freunden auf Usedom, wo ich in der Regel gern schreibe, da am Strand. Und ich hatte jedem der Freunde ein Kapitel zu lesen gegeben, um dann zu sagen, so, ich Schluss. Und diese Arbeit war am 20. Februar beendet. Aber wir hörten im Rundfunk quasi drohende, also es war nicht klar, es könnte Krieg geben. Insofern ist das nie auf Aktualität hin geschrieben und das finde ich eher ärgerlich, wenn man Großinquisitor und Putin miteinander vergleicht. Denn meines Erachtens lernen wir, es geht für um uns, lernen wir in unseren politischen Diskursen beim Großinquisitor sehr viel über uns und die Art, wie wir Politik konstruieren und müssen uns fragen, ob da gewisse Punkte beim Großinquisitor, die der Großinquisitor ansprechen, sind, die wir beherzigen sollten. Nicht der Feind oder der Gegner soll analysiert werden, sondern das ist eine Literatur, die es auf eine Selbstanalyse angelegt hat. Und dafür finde ich ihn immer noch gut.
Dann danke ich Ihnen sehr. Vielen Dank, Helmut Lehten. Vielen Dank Ihnen allen.
Ja, ihr Lieben, mit ein paar Takten aus Mieczysław Weinbergs Oper Der Idiot, nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewski, gehen wir aus diesem intellektuell herausfordernden Abend raus. Als ich Lehten zu den Entstehungsumständen seines Buchs hörte, fiel mir unser Gast Juri Andruchowitsch wieder ein, der von seinem Buch Radionacht sagte, dass es ein Roman sei, der quasi in die letzten Minuten des früheren, vorigen Lebens geschrieben wurde. Das gilt wohl auch für Lehtens Sommer des Großinquisitors. Aufgenommen haben wir das Gespräch mit Jörg Margenau am 29. Oktober 2022 in der Bibliotheca Albertina. Der nächste literarische Herbst startet in einer guten Woche am 23. Oktober. Übrigens wieder in der Universitätsbibliothek. Diesmal mit der amerikanischen Philosophin Susan Neiman und ihrer Streitschrift Links ist nicht Vogue. Informationen zu Programm und Tickets findet ihr unter literarischer-herbst.com. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info@literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbsttapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gerne auch liken. Ich bin Nils Kahlefendt. Euch allen eine gute Zeit. Auf bald.
Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.